Tridente, der Barça-Podcast der Peña Barcelonista de Viena.
Servus, ich bin der Flo.
Servus, ich bin der Matthias.
Hallo, ich bin der Paul und damit herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel von Tridente, dem Podcast der Peña Barcelonista de Viena, dem Wiener FC Barcelona Fanclub. Wir nehmen diesen Podcast jetzt bewusst vor dem Spiel gegen die Bayern auf, damit wir noch ein bisschen den Fatalismus in Zaun halten können und vielleicht uns doch noch drüber freuen können, dass oder über die ersten Spiele unter Xavi freuen können, bevor es dann heute Abend zum Gemetzel kommt. Und damit sind wir auch gleich im Thema. Das ist unser erster Podcast, seitdem Xavi Trainer ist. Die Bilanz ist jetzt auf dem Papier, sage ich mal, relativ durchwachsen mit 4 Spielen, davon 2 Siege, 1 Unentschieden in der Champions League gegen Benfica, was das heutige K.O.-Spiel gegen die Bayern herbeigeführt hat, im Endeffekt, und eine Liga-Niederlage gegen Betis Sevilla am letzten Wochenende. Deswegen würde ich sagen, wie sind eure ersten Eindrücke? Ja, wer mag anfangen? Lasst euch nicht zu sehr von der Erwartung des heutigen Abends leiten, sondern schaut zurück, als die Welt noch schön war.
Ich muss für die Zuhörer ein kleines Bild zeichnen, wie wir hier aufnehmen. Alle schon mit dem offenen Bier und sehr geknickt sitzen wir da. Ich glaube, auch deswegen nehmen wir den Podcast vor dem Spiel auf, weil ich glaube, nach dem Spiel haben wir keinen Willen mehr, irgendwas mit Wasser
mit Tränen,
zu behandeln oder
mit
zu
Tränen erstickter Stimme versteht man uns noch schwieriger.
Genau.
Wochenlang würde ich nichts von Fußball wissen. Ja, den Abend würde ich mir gerne ersparen heute, aber es soll ja nicht darum gehen.
Es ist wie in einer Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten.
So ist es. Und wir hatten ja sehr lange sehr gute Zeiten.
Jetzt aber auch schon länger nicht mehr so gute Zeiten.
Ja, aber und das habe ich mir neulich nach dem Spiel gegen Betis wieder gedacht. Eigentlich im Vergleich zu anderen Mannschaften ist es doch ein einfaches Leben gewesen. Ja, ich meine natürlich mit dem Kader, mit dem Messi, bla bla bla, mit dem Budget und so weiter. Hätte man vielleicht, hat man die Ziele höher gesteckt, aber ich glaube, jeder Fußballfan einer anderen Mannschaft weiß ganz genau, wie das ist, ja. Wenn die Siege nicht mehr sind als die Niederlagen, ja, beziehungsweise sich das die Waage hält. Also, ja, es ist eine harte Zeit, vor allem weil wir erfolgsverwöhnt sind, vor allem weil Madrid scheinbar meinen Lauf hat und ich natürlich mich immer an Madrid messe.
Und sie anscheinend auch noch scheiße spielen. Also sie gewinnen alle Spiele, aber spielen nicht sonderlich gut.
Ja, aber der Vinicius oder Vinicius, dem ist der Knopf aufgegangen. Ja, das ist natürlich bitter zu sehen.
Ich glaube, der hat einfach nur eine Schusstechnik sich akquiriert.
Ja, hat auf einmal schießen gelernt und dann war es das. Das war leider absehbar, wenn er das lernt, dann wird er gut auf einmal.
Ja, und das ist er geworden. Also, Ich versuche es ja positiv zu sehen, beziehungsweise mich ein bisschen zu erden. Aber heute habe ich FIFA 20 gespielt mit dem Sohn meiner Freundin. Und es ist halt schon bitter, wenn dann Suarez, Griezmann und Messi im Sturm stehen. Ja. Und ja.
Wobei die in FIFA auch besser ausgeschaut haben als im echten
Leben. Natürlich, natürlich. Also, naja, Suarez, Messi waren schon ein.
Naja, aber mit Griezmann, da war das Suarez dann auch schon
nicht mehr so gut. Hat auch nicht so funktioniert.
Ja.
Aber wir sind trotzdem nicht beim Thema. Die ersten Spiele unter Xavi, was sagt ihr? Was sind eure Eindrücke? Flo, du darfst anfangen. Nachdem.
Weil Espanyol habe ich nicht gesehen, deswegen finde ich es sehr gut, wenn du damit anfängst. Villarreal hast du ja dafür verpasst.
Ja, Villarreal habe ich verpasst, ja. Beziehungsweise die... Ja, oh ja, Villarreal habe ich verpasst. Genau, also das eine Spiel, das wir mal, wo wir mehr als ein Tor schießen und gewinnen, das verpasse ich natürlich. Aber von dem, was ich gesehen habe, war es... Es war ein bisschen, es hat sich das irgendwie, das uns begleitende Thema der Saison weiterhin durchgezogen und sah, dass die Mannschaft zwei Gesichter zeigt irgendwie. Also dieses oft starke Anfangen, ein starker Beginn mit hohem Pressing, irgendwie guter taktischer Ausrichtung, denkt man, vielen Ball gewinnen, schnelles Spiel, wo dann oft nicht genug rausschaut und dann irgendwie entweder die ganze zweite Hälfte oder ein Teil der zweiten Hälfte ein langsames Zerfallen der ganzen Mannschaft. Ich weiß nicht, woher das rührt. Ich weiß nicht, ob es eine eine psychische Komponente ist, ob es eine Fitnesskomponente ist, was ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Aber die Fitness spielt wahrscheinlich schon mit. Also man hat ja auch gehört von den Spielern, dass, also Spielern, die weggegangen sind, dass bei anderen Mannschaften intensiver trainiert wird. Auch Spieler, wie der Koeman dann gegangen ist, die gesagt haben, wie Xavi gekommen ist, hat man gelesen, dass der jetzt intensiver trainieren lässt. Also ich glaube, dass das schon auch einen Punkt hat. Wenn du halt die letzten 20 Minuten keine Puste mehr hast, dann fällt das Pressen schwieriger, die taktische Disziplin, man ist nicht nur in den Beinen schwach, sondern auch im Kopf. Und Konzentriertheiten werden dann von besseren, also von guten Gegnern, die es zweifelsohne in der spanischen Liga zum Beispiel gibt, schnell mal bestraft, wie man letztes Wochenende gegen Betis zum Beispiel gesehen hat. Ja, also das ist irgendwie was, woran Xavi arbeiten muss. Ich glaube, dass das auf der einen Seite eben diesen physischen Aspekt hat, auf der anderen Seite diesen psychologischen. Beides wäre wichtig anzugehen. Und im Prinzip habe ich schon das Gefühl, man sieht ein bisschen ein Umschwenken in der Spielphilosophie, wieder ein bisschen mehr das phasenweise Pressing, also nicht durchgehend hochpressen, sondern in bestimmten Situationen oder Phasen irgendwie vermehrt zu pressen und dort Ballgewinne zu generieren, hoch in der gegnerischen Hälfte. Die Spieler bewegen sich ein wenig mehr und es wird wieder ein bisschen mehr auf Ballbesitz geschaut, habe ich das Gefühl.
Und über die Flügel scheinen wieder wichtiger zu sein.
Sind wichtiger, aber kommen nicht zur Geltung, genau. Also man hat es gegen Betis gemerkt, das war dann, wie Dembélé reingekommen ist, ging plötzlich, hat man das Spiel breit gemacht gegen Betis. Also davor war alles irgendwie auf der Höhe vom 16er quasi. Die Außenbahnen sehr selten genutzt. Der einzige, den wir da haben, ist ein bisschen der Alba von den derzeitigen Stammspielern, die mitspielen. Sonst alle unsere Flügelspieler mehr oder weniger ein bisschen verletzt.
Und halt die jungen Spieler, die...
Ja,
die
der stimmt aufgezeigt der. Wieder, finde ich. Aber also er hat ein paar Details, die verhoffen lassen, dass er wirklich sich einen Platz in der ersten Mannschaft machen könnte. Aber es ist eben ein 18-jähriger Spieler und das sieht man. Ja.
Der halt auch eigentlich nicht vorgesehen war für die erste Mannschaft.
Der spielt ja nicht einmal im Barça B, hat er angeblich viel gespielt.
Und da siehst du halt schon auch, es ist halt nicht jeder der Pedri, der auf einmal reinkommt und sich da durchsetzen kann in der ersten Mannschaft und dann zum besten jungen Spieler. Also das ist halt nicht der Standard. Die meisten sind halt, die haben gute Ansätze. Ich finde, die haben auch sehr, sehr gute Sachen gezeigt. Ich meine, Demir gehört ja auch dazu. Der hat auch ein paar Mal gute Ansätze gezeigt.
Gegen Benfica zum Beispiel.
Aber es sind halt einfach die Spieler, die können es einfach noch nicht liefern in der Konstanz. Aber ich finde, es ist trotzdem was, wo man schon die Handschrift von Xavi sieht, dass er drauf setzt, auf die eigene Jugend oder zumindest auf den Unterbau quasi im Verein, den es gibt, dass er halt wirklich das Flügelspiel forciert. Ich glaube, es war direkt im Spiel gegen, ich weiß nicht, ob es gegen Espanyol war oder gegen Benfica, wo ganz viel auch gefährliche Szenen entstanden sind, durch eben am Flügel bis zur Grundlinie gehen und dann in den Rückraum reinspielen. Mhm. Das ist sowas, was mich schon ein bisschen schockiert hat, wie simpel es auf einmal wieder funktioniert hat, weil ich keine Ahnung, wie viel Tore Messi so geschossen hat. Mhm. Also es hat ja so gut funktioniert und nicht nur Messi eben, also in der Hochphase, wie es so Tore gefallen sind und genau das hat, finde ich, wieder gepasst.
Aber da brauchst du halt die Leute, die auf die Grundlinie gehen und du brauchst die Leute, die diese Läufe machen.
Und also die abschließen können.
Das ist an den kurzen Posten Abschluss. Zieht, die Verteidiger mitzieht und jemand, der in den Rückraum
stößt. Genau, du brauchst das richtige Personal und das ist halt alles drei nicht wirklich in der Form vorhanden. Also es gibt nicht genügend Spieler, die zur Grundlinie gehen, es gibt nicht unbedingt den Stürmer, der zum ersten Pfosten zieht und die Verteidiger beschäftigt, es gibt nicht die nachrücken, gibt schon teilweise, aber der Abschluss ist nicht unbedingt gut genug. Das ist halt alles, was fehlt, aber auch genau wie du angesprochen hast mit dem Pressing, ich finde, aus meiner Sicht hängt es ganz klar mit der Fitness zu tun zusammen und ich glaube einfach, dass Xavi sich nicht traut oder nicht mehr verlangen kann quasi und ich finde, dass man es eben genau dann in diesen, wie du eher auch angesprochen hast, so in der Endphase von Spielen oder ab der 60., 70. Minute, siehst du auch in den Spielen, wo es läuft, stehen sie hinten drin, stehen mit allen Spielern in der eigenen Hälfte und dann geht es halt schief, weil das können sie einfach nicht.
Das hat man zum Beispiel, also Espanyol ist ein Paradebeispiel gewesen, wo man 60 Minuten lang sehr stark gespielt hat und dann in den letzten 10 Minuten, glaube ich, war es, hat der Espanyol ungefähr also wirklich 300-prozentige Chancen. Ja, also zwei Lattentreffer und der eine Stürmer, der dann am Fünfer frei zum Kopfball kommt und den einfach
versetzt. Ah, ja, stimmt. Also das war Wahnsinn, ja.
Da hat man richtig Schein gehabt, noch rauszukommen. Hätte aber auch in der ersten Halbzeit irgendwie mehr aus seinen eigenen Chancen machen müssen, was dann das nächste Ding ist.
Gegen Villarreal Detto,
ist ja. Gegen Benfica ja genauso.
Ja,
ich finde Benfica war
das beste Spiel des Jahres.
Genau. Und das finde ich, da siehst du einfach, aber das ist schon ein Unterschied aus meiner Sicht zu Koeman. Du hast die Chancen in dem Ausmaß. Klar, bei Koeman gab es auch jetzt in dieser Saison auch ein paar Spieler, die wo Chancen da waren, aber ich finde, dass tendenziell einfach viel mehr Chancen da sind. Du merkst halt einfach, dass die Leute fehlen, die es verwerten. Und trotzdem nicht genügend da sind, um es vorzubereiten. Also auf dem Level, das man halt gewohnt ist bei Barca. Aber mit ein bisschen besseren Abschlüssen wären das, glaube ich, jetzt schon, sag ich mal, 3 Siege gewesen zumindest.
Ja, und trotzdem jedes Mal glücklich, dass wir nicht verloren haben. Ja,
ja,
also das ist...
das ist so ein bisschen ein Drahtseilakt.
Ist es.
Da irgendwas zu holen.
Und gegen Betis waren wir ja im Endeffekt, finde ich, auch besser als Betis. Die dann eben aus ihrer einen Chance in der zweiten Halbzeit, in der wir wiederum viel schwächer waren als in der ersten, aber die diese eine Chance dann verwertet haben. Musste auf der Konter und das war's
aber
dann,
auch,
ja.
Aber auch Musste auf der Konter, ich hab das Spiel ja nicht live schauen können, aber in der Zusammenfassung. Und ich dachte es mir schon, es steht ja aus einer Ecke von Barca, wo Araujo, glaube ich, nicht ganz zum Kopfball kommt oder irgendwie, oder doch zum Kopfball kommt und der Torwart hält ihn und dann noch liegen bleibt. Und ich dachte mir schon, also logischerweise, ich wusste, in welcher Minute das Gegentor fällt und dachte mir, das kann doch nicht sein, dass aus dem Scheiß jetzt das Gegentor passiert.
Aber genau
und das war richtig, richtig blöd und dann stehen sie hinten komplett offen.
Ja, aber das ist auch dieses... Ich glaube schon, dass das wichtige Lernmomente sind, weil es natürlich ein musterhafter Konter ist, aber das auch in jedem Spiel so ein sich durchziehendes Thema war, dass sie die Defensivverschiebungen, wenn sie selber vorne in der Offensive waren, oft nicht hinbekommen. Also wie muss ich stehen, wenn ich hochstehe, dass ich irgendwie noch ein bisschen abgesichert bin? Weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, beim Betis-Tor kommt der Ball raus auf Canales, auf die rechte Seite und irgendjemand versucht, den Ball abzufangen oder sowas und erwischt ihn nicht und dann ist plötzlich die ganze Seite frei. Vielleicht kann ich mich auch irren, aber die Rückwärtsbewegung funktioniert nicht gut. Also das sind alles Sachen, die auf jeden Fall noch verbessert werden müssen. Das ist halt auch irgendwo die Gefahr, wenn du diese Art Fußball spielst. Das hatten wir auch unter Guardiola, haben wir sehr viele Tore so bekommen. Da hast du halt dann trotzdem 4 Tore geschossen und hast eins bekommen. Das ist halt heute nicht mehr der Fall. Was mich ein bisschen irritiert, ist Memphis Depay, der nach wie vor in der Nationalmannschaft gefühlt jedes Spiel einen Hattrick macht und da war es einfach 15 Chancen verhaut. Aber dann zum Beispiel gegen Villarreal 300% oder 200%ige sitzen lässt und dann den schwierigsten irgendwie
cool reinmacht
in der entscheidenden Phase.
Ja,
ja, also das stimmt. Ist ein bisschen ein Rätsel
für mich. Ja, ich glaube, dass da ganz viele einfach auch denen die Struktur im Team fehlt, quasi. Ich glaube, es wird einfach anders laufen und ein Depay ist halt wahrscheinlich auch, Memphis eigentlich, ist ein gefestigter oder ist ein Stammspieler bei den Niederlanden, ist dort anerkannt. Ich glaube, bei Barca muss er halt trotz allem sich seinen Status erst erkämpfen, kommt halt nur von Lyon.
Na, das glaube ich gar nicht. Der wird ja eben, zumindest von der Presse, wird er immer sehr hoch gehandelt. Ja. Also seitdem er da ist, ich meine, der Vergleich ist absurd, ja, aber schon immer als Messi-Ersatz gehandelt. Ja. Ich meine, das ist natürlich wahrscheinlich vielleicht einfach zu hoch gegriffen. Ja. Das kann natürlich auch sein, dass er die Verantwortung, die er hat, als erfahrener Spieler, vor allem im Vergleich zu den meisten anderen derzeit, dass ihm das eine Nummer zu groß ist. Ja. Das könnte ich mir wiederum auch vorstellen. Ja.
Das glaube ich auch. Also er ist ja gekommen, ich glaube, er ist gekommen in der Hoffnung zu wachsen. Er ist ja doch auch nur 26, also zu wachsen an der Seite von Messi und anderen Profis, die Griezmann und von denen zu lernen. Und die sind dann, haben sich alle quasi freiwillig oder gezwungenermaßen über die Häuser gehaut. Und jetzt steht er da und soll plötzlich den Angriff dirigieren. mit den besten Spielern, die durchgehend verletzt sind. Also Ansu und Dembélé sind durchgehend verletzt. Kuhn war verletzt, ist zurückgekommen, steht jetzt vor dem Karriereende. Braithwaite war verletzt. Also er spielt halt mit einem Abde und einem Gavi.
Aber dass man halt allein Braithwaite als einen der besten Stürmer nennen muss, stimmt in dem Kader.
Ich habe jetzt eigentlich nur noch Stürmer aufgezählt.
Aber es zeigt die Problematik. Mhm. Ich glaube auch, er wird ganz anders ausschauen, wenn da logischerweise Messi mit ihm spielen würde. Dann hätte er viel mehr Platz. Wär alles, also logischerweise, es wäre alles anders. Ich finde seine bisherigen Leistungen aber nicht schlecht. Die vergebenen Großchancen jetzt in den letzten Spielen haben mich ein bisschen auch überrascht oder irritiert, waren neu für mich. Aber zum Beispiel ist er auch eigentlich ein relativ sicherer Elferschütze, lauter solche Sachen. Also ich finde schon, also nervenstark ist er und ich finde in der schwierigen Saison bisher ist er schon eine der wenigen halbwegs Konstanten, die es halt gibt. Mhm. Genau wie De Jong halt wahrscheinlich nicht auf dem Level, das sie haben könnten, aber trotzdem immerhin konstant auffällig, wie sonst wenige im Kader.
Mhm. Ja. Um noch das kurz nachzufügen, ich habe alle Spieler, also alle Stimmen mehr oder weniger aufgezählt und ich habe bewusst De Jong ausgelassen, weil kein Stürmer
oder Spieler. Den habe ich schon wieder vergessen, das Ding.
Also Luke De
Jong. Den habe ich schon wieder vergessen.
Stell ich lieber Frankie in den Mittelstand. Aber ja, also es stimmt schon. Ich habe trotzdem schon ein paar Kritikpunkte auch an Memphis. Also manchmal ist er zu verspielt und zu ungenau. Also er dribbelt sich manchmal fest, spielt einen Pass, der nicht ankommt und dann sind wir wieder offen in der Vorwärtsbewegung, um den Ball zu verlieren. Gerade da erwarte ich mir ein bisschen mehr Sicherheit und dann vielleicht nicht das komplizierte Verse zu spielen oder den Pass durch drei Leute zu versuchen, der sehr, sehr schwierig ist, sondern auch ein bisschen Sicherheit reinzubringen. Gerade wenn du eben als 26-jähriger gestandener Profi doch schon auch eine Vorbildwirkung für die jungen Spieler hast, die definitiv irgendwie...
Memphis und Vorbildwirkung, wer hätte das gedacht?
Ja, so weit ist es gekommen.
Ja. Und ein Fazit zu Xavi?
Ich glaube, es gibt viel positive Ansätze. Es ist halt, ich glaube, man kann es... Die Saison wird uns schwer ein Bild zeigen, was Xavi drauf hat oder was nicht. Also erstens haben wir einen Kader, der nicht sonderlich ist. Wir haben den Kader, den wir haben, der ist permanent verletzt. Aber auch da finde ich schon gut, dass er reklamiert, sich rein reklamiert in sportliche Angelegenheiten, da mal durchgreift, auch in diesen verstaubten Clubapparat einzugreifen und vielleicht auch langjährige Leute, die schon ein bisschen zu bequem waren, in der sportlichen Abteilung auszuwechseln und seine Leute, denen er vertraut, zu holen. Also das finde ich schon gut. Ich habe auch zum Beispiel ein paar Trainingsvideos angeschaut auf dem YouTube-Kanal und man sieht komplett neue Trainingsmethoden, die ich die letzten 6-7 Jahre nie gesehen habe, irgendwas, die anscheinend auch spielerisch sind, Spaß machen, aber auch bestimmte Teamchemie-Aspekte oder so erfüllen. Also ich glaube, dass da schon auch wieder neuer Schwung reinkommt, es kommt neue Kompetenz rein. Ich bin trotzdem nach wie vor zuversichtlich. Ich glaube, diese Saison können wir uns mehr oder weniger ein bisschen in die Haare schmieren. Immerhin sind wir näher am 18. Platz als an der Tabellenspitze. Das heißt, wir sind näher an Relegationsplätzen als an der Tabellenspitze und das glaube ich nämlich vier Punkte näher.
Aber die Meisterschaft, vor allem, ich habe es auch neulich gesehen, Madrid ist ja eigentlich schon weg. Das ist schon Wahnsinn. Also es ist mir gar nicht so aufgefallen.
Ja, also bis zum Wochenende oder bis Mitte letzter Woche waren es 10 Punkte, was ja nicht so viel ist. Mittlerweile sind es 16. Wohlgemerkt, Madrid hat ein Spiel mehr. Wir spielen halt gegen Sevilla. Wir sollten uns an den Champions League Plätzen orientieren. Ja. Und da schaut es nicht so schlecht aus. Ja. Das wäre machbar.
Allerdings hast du auch mehr Teams, die mitspielen, gegen die du alle spielen musst. Und da musst du dann direkten Duelle gewinnen. Und das wird schon noch wieder ein harter Brocken. Also ich glaube, Sevilla...
Und ist dieses Wochenende nicht der Derby Madrileño? Ist das nicht?
Das weiß ich nicht.
Atletico gegen... Auf jeden Fall, Madrid zieht davon.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass die Meisterschaft heuer aus der Hand geben. Es wäre schon mal passiert, ja, wenn wir uns an die erste Rijkaard-Saison erinnern. Da hat ja Barcelona über 20 Punkte Rückstand auf Madrid gehabt zu Weihnachten. Und Valencia ist zwar Meister geworden, aber Barcelona ist Zweiter geworden. Ist schon mal passiert. Gar nicht so unähnliche Situation. Ich sehe es heuer nicht, muss ich auch dazu sagen. Ja. Also es war einmalig. Aber ja, also ich glaube, man muss sich nicht an dem Ersten orientieren, sondern im Endeffekt muss man schauen, dass man unter die ersten vier kommt.
Auch keine, also ich wollte damit nicht sagen, dass wir quasi unser Rennen um die Meisterschaft jetzt verloren ist, weil das ist es schon länger. Aber ich wollte das ein bisschen in den Kontext setzen, also wo Barca derzeit sich befindet. Und wir sind halt trotzdem, glaube ich, auf dem 8. Platz, oder?
Mhm.
Derzeit. Es ist nicht so weit weg von den Champions League Plätzen, aber das Feld ist eng. Wie gesagt, du hast viele direkte Konkurrenten. Ja. Es gibt dieses Jahr Mannschaften, die mitspielen, die letzten Jahre nicht mitgespielt haben in diesem Ausmaß. Und das heißt, du musst die, vor allem gegen die Kleinen, musst du sowieso die Punkte machen. Aber du musst auch vor allem dann gegen die direkten Konkurrenten punkten. Und das wird schon ein harter Brocken, glaube ich. Also kommt es auch darauf an, kann Barca im Winter sich irgendwie verstärken, sinnvoll. Also jemand im Sturm wäre vielleicht nicht schlecht.
Cavani?
Ich glaube nicht, dass Cavani, dass United Cavani unter der Saison gehen lassen wird. Ich glaube, sie werden ihn eher quasi gratis im Sommer hergeben. Aber sollte sich Ronaldo jetzt verletzen im Februar, dann haben sie plötzlich ihren Ersatzstimme hergegeben.
Ja, oder auch, dass der Rangnick einfach für einen 8-Monats-Job nach 2 Monaten einen seiner Stimme weggeben sollte, ist dem doch wurscht.
Ja, das glaube ich auch. Außer sie kaufen vielleicht irgendjemanden nach, aber selbst das wird, glaube ich, schwierig, weil wer will hinter Ronaldo, also ein Junge, der vielversprechend ist, wird sich, glaube ich, das nicht unbedingt
anschauen. Aber Cavani würden wir nehmen, oder?
Cavani würde ich sofort
nehmen. Also ganz ehrlich, jeder, der irgendwie Tore schießen kann, würde ich nehmen.
Ja.
Also alles, was
alles besser aus der Luke Jong.
Ja, es hat ja geheißen, Tore schießen kann. Der hat ja bei Sevilla schon keine Tore geschossen, ja? Also, ich kann mich erinnern, wie der gegen Barcelona gespielt hat, war ich immer ziemlich chillaxed, ja, weil du wusstest, der trifft nicht, ja. Also
er war schon damals Kollege, meinst du?
Ja.
Ja, ich glaube, er hat nur einmal im Europa League-Finale, hat er dann einen Hattrick geschossen oder sowas auf einmal.
Ja, gut, auch nicht schlecht.
Ja, gegen Inter war das,
vielleicht,
oder?
Vielleicht bekommt er dieses Jahr wieder die Chance.
Ja. Aber genau. Also ich meine, du hast irgendwie. Am Reden, Paul, glaube ich.
Ferran Torres?
Würde ich nehmen. Können wir uns schwer leisten. Mal schauen, was der Winter bringt.
Ja, generell einfach irgendein Stürmer wäre halt schon noch gut. Also ich finde, es ist schon klar, du merkst es einfach. Und dafür war halt auch Aguero vorgesehen. War verletzt jetzt. Die Geschichte mit dem Herz ist natürlich extrem bitter. Aber der hat in seinen, keine Ahnung, insgesamt 80 Minuten, die er gespielt hat oder so.
Mehr Gefahr ausgestrahlt als Braithwaite. Und Luke de Jong.
Wobei Braithwaite auch noch gar nicht gespielt hat dieses Mal. Das
muss man gar nicht? Ganz doch, echt? Ich glaube schon. Ah, okay.
Ich glaube, das erste Spiel.
Er hat sich ja heuer verletzt. Ja,
also er hat ja schon Tor geschossen gegen Sociedad.
Okay. Es ist alles so Zeit. Wer kann Zeit noch einordnen heutzutage? Aber auf jeden Fall.
Mit einer posttraumatischen Belastungsstörung verschwimmt die Zeiteinordnung.
Was heißt posttraumatisch? Ich bin mittendrin, ja.
Akut traumatische Belastung.
Joder.
Auf jeden Fall hat man halt gesehen, dass der einfach selbst in seinem Alter noch eine ganz andere Dynamik da reinbringt in dem Sturm und halt auch einfach ein richtiger Stürmer ist, was zum Beispiel auch in Memphis halt auch nicht ist, so ein klassischer Mittelstürmer. Ich glaube aber, dass mit der Zeit, also je länger die Saison dauert, desto mehr, glaube ich, werden, also bin ich immer noch überzeugt, die Effekte von Xavi, eben die neuen Trainingsmethoden. Ich glaube auch, dass da so ein ganz anderes Selbstbewusstsein wieder aufgebaut wird und so weiter.
Ja, die Weihnachtspause wird wichtig sein.
Also ich glaube, dass das da viel bringen wird und was wir halt alle nicht so wirklich beurteilen können, natürlich, aber wo ich auch zuversichtlich bin, ist, dass eben diese Arbeiten hinter den Kulissen, dass er, was er da anpasst, dass das viel noch verändern kann und halt lang oder mittel- bis langfristig halt Früchte tragen wird. Für die Saison ja, also wahrscheinlich eher nicht.
Der Ricard Bruna ist schon wieder im Verein. Angeblich
hat er schon. Ja. Hat doch schon anscheinend irgendwie jetzt bezüglich Fatih und so schon mitgeredet, obwohl er noch offiziell nicht dabei ist. Gesagt, den soll man auf keinen Fall zu früh wieder ins kalte Wasser werfen. Also auch da.
Und bei wem haben Sie bei Null begonnen? Bei
Pedri, ja.
Das hatte er doch auch zu verantworten, oder?
Ich glaube, aber es ist schon mal ein guter Ansatz, diese jungen Spieler nicht zu früh zurückzuzwingen.
Ja, und einen kurzfristigen Erfolg
Ja, nämlich Erfolg ist dann auch immer die Frage. Also
Ja.
ein 0 zu 2 anstatt einem 0 zu 4 gegen Bayern, weiß ich nicht, ob ich unbedingt das großen Erfolg.
Abgesehen von
Ich
dem
will es heute
Finanz
Abend nehmen.
abgesehen von den finanziellen Einbußen, ja, bin ich ja gar nicht. Gefällt mir eigentlich der Gedanke, die Euroleague zu spielen. Ja? Also ich finde, das ist das, was diese Mannschaft
Aber
jetzt braucht. Ja?
Donnerstag spielen wir mal Fußball.
Ja.
Das geht halt eher schlecht.
Du spielst
Ja,
hier nur Fußball, meinst du?
prinzipiell glaube ich auch. Ich bin überrascht, wie groß der finanzielle Unterschied ist, weil ich hatte im Sommer mal gelesen, dass sie das versuchen, ein bisschen anzugleichen, also die UEFA. Ich glaube, sie haben die Conference League erstaunlich hoch eingestuft, damit es nicht so ein Arme-Leute-Pokal ist, wie die Leute ihn wahrnehmen. Und ich glaube, du kriegst auch für die Conference League fast so viel wie für die Europa League. Aber dass das Gefälle der Champions League so
So,
groß ist,
ja.
ist eh logisch, hat mich dann trotzdem in dem Ausmaß wieder überrascht. Aber klar, die großen Vereine, zu denen Barca mal gehört hat, haben das ja über Jahre erkämpft, dass das so verteilt wird. Und jetzt könnte es halt auch noch auf den Kopf fallen.
Und ich denke mir, also wie der Matthias sagt, gerade für so junge Spieler, dich mit internationalen Mannschaften zu messen in so einem Wettbewerb ist sicher sehr gut. Vor allem, wenn du nicht auch nicht dauernd wie gegen Bayern und Benfica nur einen auf die Mütze bekommst und der Prügelknabe bist, sondern vielleicht auch ein bisschen dich mit Mannschaften, die vielleicht eine Stufe drunter sind, aber denen du ebenbürtig bist, ein bisschen einen anderen Wettbewerb schlagen kannst. Also von dem her hat es schon was Gutes. Ich muss aber auch sagen, abgesehen von diesem ganzen finanziellen Aspekt, der bei der Euroleague nicht so schlagend wird, wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, sich auf die Meisterschaft zu konzentrieren, da mehr Zeit zu haben, vielleicht in die Copa ein bisschen zu investieren und dann auch zu schauen, dass du den Kader endlich fit bekommst. Also gerade auch mit Hinblick auf die nächste Saison, den Spielern genug Zeit zu geben, genug Regenerationszeit zwischen den Spielen zu haben, um junge Spieler nicht zu überlasten, um alte Spieler auskurieren zu lassen und sich zu erholen lassen, also erholen zu lassen. Also auch dem kann ich was abgewinnen. Aber ja, wir müssen halt schauen. Es wird auf jeden Fall spannend.
Ja, nur um das nochmal den Punkt vielleicht zu unterstreichen. Mögliche Gegner in dem Champions League Achtelfinale, falls Barca weiterkommen sollte, Man City, Liverpool, die alle Spiele in ihrer Todesgruppe mit Atletico, Porto und Milan gewonnen haben, Ajax, die alle Spiele in ihrer Gruppe gewonnen haben, Man United, falls sie Gruppensieger werden, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ja, Lille, Salzburg und ich glaube sogar Wolfsburg könnte noch in der Gruppe Gruppensieger werden. Also da gibt es eine Chance und ansonsten.
Obwohl wir auch im Sommer gegen Salzburg verloren haben.
Das
In der
stimmt.
Vorbereitung.
Das
Ja,
stimmt.
übrigens, der Salzburg-Stürmer hat angeblich das Barcelona-Angebot abgelehnt. Wer
Der
ist immer so?
Adeyemi geht zu
Ja.
Dortmund anscheinend.
Ja, ist auch der bessere Karriereschritt, muss man sagen.
Ja.
Und Juve. Juve und eventuell der Sieger
Chelsea,
aus
oder?
Gruppe. Ja,
Chelsea kann auch.
die spielen
Chelsea und
gerade.
Juve sind punktegleich. Da kommst
Ja,
du auf,
deswegen.
wer quasi Erster wird, genau.
Die spielen gerade und Chelsea liegt hinten und Juve führt. Es wäre jetzt Juve, es wäre auch Chelsea, wurscht.
Mir wäre
Juve
sogar
ist
lieber
die bessere
Juve, ja,
Option, genau.
als Chelsea.
Also ich sage mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass in dem Szenario eine Mannschaft zugelost wird, die einfach 3-0 drüber fährt in Hin- und Rückspiel, sang- und klanglos, und dann war es das halt mit Europa, dann
Ja.
unterstreicht schon nochmal die Tatsache, dass vielleicht, also für die Entwicklung des Kaders wäre die Europa League wahrscheinlich besser. Für Standing des Vereins, glaube ich, wird es jetzt ein Jahr auch nicht so viel Schaden anrichten. Da wäre
Wenn du
es
es schaffst,
schlimmer,
dich in der
zu
Liga zu
qualifizieren,
qualifizieren.
Genau,
genau.
genau. Finanziell ist es halt richtig schlimm.
Von was für einer Größenordnung reden wir da, weißt du das? Das ist ja ein Thema, das wir eigentlich für nächste Folge oder für eine der nächsten Folgen aufsparen wollten. Da gibt es ja, glaube ich, einige Themen
Ich
oder
glaube,
einige Punkte, die jetzt mit einspielen, aber
wenn
ich
du die
glaube, es
Gruppenphase
war.
schaffst, glaube ich, kriegst du in der Champions League circa so viel, wie wenn du in die
Die
Europa
Euroleague
League,
gewinnt.
genau,
Na, es war
oder?
20 Millionen, glaube ich, kriegst du für die Gruppenphase, die du überstehst, und 15 Millionen kriegt der Europa League-Sieger. Was natürlich auch, insofern halt, du kriegst natürlich auch für jede Runde was in der Europa League. Du kriegst natürlich auch was, wenn du ins Achtelfinale kommst, dort, du kriegst dann was fürs Viertelfinale, Halbfinale, Finale und dann für den Sieg. Also in Summe würdest du besser aussteigen mit einem Europa League-Sieg, der auch die direkte Champions League-Qualifikation für nächstes Jahr bedeuten würde, als mit einem Champions League-Achtelfinale aus.
Aber da kommen halt auch andere Mannschaften aus der Champions League noch rein, die teilweise nicht ohne sind. Also
ja, ja eh. Aber irgendwann muss man auch mal anfangen, Mannschaften zu besiegen.
Ich meine, aber wir reden schon wieder von Siegen.
Genau. Es müsste halt so laufen erstmal. Du müsstest halt so weit kommen. Wenn du jetzt in der Europa League im Viertelfinale ausscheidest, wäre es besser gewesen, einfach im Achtelfinale in der Champions League abgeschlachtet zu werden, finanziell. Ich glaube halt fürs Prestige des Vereins eher nochmal schädlicher, wenn halt die ganzen Top-Clubs dich einfach mühelos wieder niederwalzen. Ja. Aber ja,
apropos, kann man sich eh nicht aussuchen. Top-Clubs, die einen niederwalzen, wollen wir jetzt zum Ende dieser Kurzfolge noch einen kleinen Ausblick auf heute und Tipps abgeben. Obwohl, Tipps machen wir ja nicht mehr, aber ich glaube, wir können da nicht viel schlechter tippen.
Ich glaube, Salzburg wird Gruppensieger, wenn du das meintest.
Ich glaube, Salzburg verbockt.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt auch. Ja,
es wird sehr für Salzburg sprechen. Also halt die Geschichte spricht Bände.
Und der Gegner ist halt stark.
Ja.
Also den haben sie im Hinspiel auch nur, glaube ich, knapp besiegt mit 3 Elfmetern.
War das nicht ein Unentschieden sein?
Nein, ich glaube, sie haben sie gewonnen. So.
Okay.
Wurscht.
Dann lassen wir das mit den Tipps. Und ja, dann lassen wir unsere Zuhörer, gehen wir jetzt dann ein Bier für die Nerven trinken und noch ein bisschen, keine Ahnung, uns gut zureden, bevor das Spiel startet.
Hände halten und beten vielleicht.
Selbsthilfegruppe, dann nochmal ohne Aufnahme.
Genau. Aber in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute, oder?
Visca el Barça.
Ja. Visca Catalunya.
Jura.
Und scheiß Bayern.
Ja, das kommt auf jeden Fall noch rein. Und hoffentlich bis bald. Ciao.
Ciao.
Ciao.